Ich hoffe, euch geht es allen gut, sind gestärkt aus dieser Gegenwart, ermutigt, tröstet. Mir tut das gut, so zu singen, anzuhören. Wir stehen in dieser Serie von Elia, in dieser Situation, wo der Elia am Präsident König Ahab entgegengetreten ist, wo dann die zwei Altare gebaut worden sind, auf dem Karmel Feuer gefallen ist, auf den Altar von Elia. Gott sich zum Elia gestellt hat und nachdem die falschen Priester liquidiert sind, stehen wir jetzt einmal mehr in dieser Botschaft, in dieser Serie von Elia. Und da sehen wir Folgendes. Der Ahab gegen den Elia. Zwei Erzfeinde. Und dann sagt doch der Elia im 1. Könige Kapitel 18, Vers 41, geh hin und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen. Denn es fängt ganz schnell an zu regnen. Ich höre schon das Rauschen. 3 Jahre, 3,5 Jahre im Exil, in der Verborgenheit, unter Verfolgung, unter Druck. Es war gerade ein Duell gewesen. Altar gegen Altar, 1 gegen 1000. Der Elia wird beglaubigt und bestärkt von Gott. Das Volk erkennt, das ist der wahre Herr. Und jetzt steht der einfache Satz, geh hin und lass dir etwas zu essen bringen. Und an dem bin ich fast gestolpert in der Predigt. Vorbereitet. Ich denke, was macht der Essenssatz hier innen? Ihr kennt mich ja schon ein bisschen, Essen und immer gerne erzählen, oder? Und ich habe hier so einen Salat und einen Pilzragu mit einem Blätterteigherz. Als ein Akt der Versöhnung. Falls dir schwer, deine Feinde in einem neuen Licht zu sehen. Menschen in einem Licht zu sehen, wie Gott sie sieht. Menschen, die du festgelegt hast in deinen Gedanken. So sind sie und so werden sie bleiben. Es war schon immer so gewesen und wird gängig so sein. Der Elia, der hat Schritt um Schritt müssen am Ahab entgegenlaufen. Der Disponenten Obadia kommt ihm entgegen. Der hat ja die Propheten versteckt. Hat Menschenfurcht müssen bewinden, hat müssen seinen Glauben unter Beweis stellen. Und jetzt, vom einen Moment auf den anderen, hat er den Ahab in einem anderen Licht gesehen. Das Volk hat sich gewendet zu Gott, auf die Seite von Elia. Und der König Ahab war eingesetzt. Von Gott eingesetzt, ob man es glauben will oder nicht. Und der Elia hat innerlich müssen überwinden. Und der Mensch in einem neuen Licht gesehen. Mit einer neuen Perspektive, mit einem neuen Fokus. Und das ist auch an uns dran, dass wir Menschen sehen im Licht, in der Gnade, in der Freundlichkeit Jesu. Dass wir nicht mehr nur das Sichtbare anschauen, sondern hinter die Kulissen schauen und sagen, Herr, wie siehst du den Mensch, wie möchtest du den Mensch umgestalten? Und da hätte er das Kriegsbeil auf die Seite tun, der Elia. Und er macht eine prophetische Handlung, der Elia. Der Elia steht als Typ, als ein Prophet, als ein Musterbeispiel vom Handeln Gottes in der Geschichte mit Feinden. Und er sagt, geh hin, iss, lass dir dienen. Der Elia war eingesetzt von Gott für das Volk auf den richtigen Weg, in die Ordnung Gottes zurückzubringen, reinzuführen, das Volk zurückzurufen. Und dann hat er so einen Präsident, Ahab, Gaddafi oder wie sie alle heißen, vor sich, wo sich nichts darum schert, was der Herr will. Und dann sagt er, lass dir dienen von dem Volk, das unter dir gelitten hat. Welche von diesen Einwohnern Israels nach 3,5 Jahren Hungersnot möchte jetzt dem, der das verschuldet hat, noch ein Salatteller machen, ein Radieschnetzel, ein Rührbischellen und Tomaten drauf tun und nachher Salatsauce am besten noch ein Blümchen. Wer macht das? Nach 3,5 Jahren Schikane. Nach 3,5 Jahren Entbehrung. Und dann musste das Volk ganz schnell umschalten. So wie der Elia sagt, dienet am König. Er ist von Gott eingesetzt. So sollt ihr auch dienen. Nicht verführen lassen, am falschen Balzkult, sondern dienet am König. Das soll unsere Haltung sein. Und es ist ein prophetischer Wert. Dienen. Vorherrschen. Geben. Vornehmen. Vergeben. Vorrecht haben. Demut vor Stolz. Und das ist in diesem kleinen Satz drin. Dienet, so wie ich ihm diene. Und das stellt der Herr, das ist das, was der Heilige Geist im Leib Christi macht. Er stellt die Werte, Wesenszüge Gottes Christi in seiner Brut wieder her. Das ist das Erste, was er macht in uns. Er wandelt uns um von der alten Schöpfung, vom alten Ego, wo ich zentriert ist, zu einem Christus-zentrierten Leben, wo es nicht mehr darum geht, was der Mensch im Vordergrund hat, sondern was Christus möchte. Und das ist so, für mich ist das enorm stark, der Satz. Geh hin und lade dienen. Und er stellt dort die Werte her. Stellt euch den Obadja vor, der die 100 Propheten versorgt hat. Mögt ihr euch noch erinnern, wie viel Brot das gebraucht hat für die 3 Jahre? Oder wie viel Wasser? Mögt ihr euch noch an die Kosten erinnern? Was war das für eine Haltung? Und da sehen wir einmal mehr den Elia, wenn er nicht das Volk gegen den Ahab jetzt in eine Revolte bringt, in einen Putsch, sondern eigentlich wie ein Hirte sagt, schau, dienet. Macht. Und das ist ein weiterer Punkt. Der Riss zwischen dem Königlichen und zwischen dem Prophetischen, der wird wieder geheilt. Zwischen dem, der eingesetzt ist in Autorität, der soll Entscheidungen fällen, nach Gottes Willen, und zwischen dem, der Gottes Willen vielleicht noch anders erkennt und muss korrigieren. Und so führt der Elia dort das Volk in seine Berufung, in göttliche Ordnung hinein. Ins Dienen. Ins Gott dienen, am Volk dienen, am Nächsten dienen. Und es geschieht Versöhnung durch Essen und Trinken. Wenn du mal etwas falsch gemacht hast, wie versöhnst du dich mit dem Nächsten? Kaufst du Schmuck für deine Frau? Oder ein Rösli? Oder gibt es ein feines Dessert? Oder was ist deine Art, dich versöhnlich zu zeigen oder Friedenstauben zu fliegen? Wie machst du das? Ja, schweigen im Raum. Das ist ein bisschen persönlich, he? Sagst sorry, hast du nicht extra gemacht. Es tut mir leid. Schaust, dass du dich demütigst, ruhig zeigst, Geständnis ein, dass du das eingestehst, dass du das Geständnis machst. Dass du den Fehler wieder probierst, gut zu machen, solange es irgendwie möglich ist. Wie machst du das? Hast du so ein Rezept? Okay, ich glaube, ihr habt ein Rezept, sonst würde ich da nicht so schweigen. Ist das kein Rezept, oder? Ihr dürft dann nachher gerne mir eine E-Mail schreiben, wie ihr das macht. Essen und Trinken. Und dann sagt er, der Elia, es fängt gerade an zu regnen. So sieht es etwa aus in Jordanien. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen dunkel hier. Das Bild, aber es macht nichts. Lassen wir es halt. Ihr seht es. Es ist einfach eine Wüste in diesem Gebiet. Jordanien, Israel. Und dann sagt er, es fängt gerade an zu regnen. Und der Elia ist nicht mit dem Ahab, sondern sagt, lass dienen, ich habe noch einen anderen Auftrag zu machen. Und ist dann dort auch wieder darauf ausgerichtet. Das Prophetische im Leib Christi ist nicht fertig mit dem Akt der Versöhnung. Das, was der Heilige Geist in uns tut, ist nicht mit dem da, dass wir versöhnt sind mit Christus, im Frieden sind mit ihm, im Frieden sind mit dem Nächsten, sondern es geht weiter. Hat er noch viel mehr parat auf dieser Basis der Versöhnung und vom Frieden? Hat er noch viel mehr parat und er läuft weiter, der Elia. Wohin läuft er? 1. Könige 18, Kapitel 18, Vers 41, sehen wir, und es fängt jetzt an zu regnen. Und ich höre es schon rauschen. Und dort sehen wir wieder einen Akt von der Verantwortung, den Elia wahrnimmt. Er sagt, ich höre es rauschen. Aha, du hörst es nicht, aber ich höre es. Der Herr hat es schon verraten, er hat mir schon gesagt, aber es ist noch nicht da. Es ist immer noch Wüste, kahl, Troch, Dürr, Elend, Plage. Das Gericht ist immer noch präsent. Tomatensämli würde nie kommen bei diesen Verhältnissen. Hätte einfach zu viel Licht und zu viel Hitze und zu wenig Wasser. Und dann sagt er, ich höre etwas. Und dann gehört er gerade nachher und er tritt in die Verantwortung. Er hat ja schon gewusst, Gott möchte wieder Regen geben und dann tritt er ein für das Nicht-Sichtbare, dass es sichtbar wird. Für das Inexistente, dass es existent wird. Für das Nicht-Reale, dass es real wird. Für das, wo er gehört, im Geistlichen, in der unsichtbaren Welt, wo bestimmt ist, im Willen Gottes, dass der Wille Gottes in unserem Leben in dieser Zeit sich verwirklicht. Und das ist das, was er heute auch tun möchte. Der Geist Gottes, wo in uns ist. Wir haben ja, der Elia ist ja ein Vorbild, ist ja ein Mann wie mir. Hat auch Hunger gehabt, hat Bedürfnis gehabt und er hat den gleichen Geist gehabt wie mir. Mit allen den gleichen Geist des Glaubens, der Heilige Geist in uns und der Heilige Geist führt uns auf das hin, dass wir nicht ausgerichtet sind nur auf das Sichtbare. Nur auf das, was Fakt ist. Nur auf Zahlen. Nur auf aktuelles Tagesgeschehen. Auf die Nachrichten. Die Weltnachrichten. Sondern er richtet uns aus auf das, was er, der Herr Gott, vorhat. Vorbereitet hat. Bestimmt hat. Manchmal ist es so, dass wir uns wirklich fragen, wo ist denn da der Regen? Wo ist da der Segen? Wo ist da die Gegenwart Gottes? Wo sehen wir da die Verheißungen und Antworten Gottes, wenn wir beten um Heilung? Warum jetzt? Geschieht es nicht? Und wir haben das Fragezeichen, man fühlt sich so wie in einer Wüste hinein. Und gleich sollen wir wissen und sehen, hey, oh, Gottes Wille hat sich erfüllt am Kreuz auf Golgatha. Gottes Wille wird sich heute wieder erfüllen und er wird sich irgendwann vollends erfüllen. Und in diesem Spannungsfeld stehen wir, in dieser Verantwortung stehen wir, zu erbitten, was noch nicht ist, dass es wird. Das, was noch nicht ist, soll werden. In unserem Leben, in meinem Charakter, deinem Charakter, in unserer Familie, in deiner Ehe, in deinem Geschäft, was noch nicht ist, soll werden. Durch seine Gnade. Er will es schenken. Und das ist eine Priorität, das ist ein visionäres Vorbild. Es ist ein Visionär, der weiterläuft, wenn er etwas da hat. Der sieht schon das Nächste. Der sieht schon den Regen, bevor er da ist. Der sieht schon die Versorgung der Finanzen, bevor die Finanzen auf dem Konto sind. Der sieht ein Projekt schon, wie es etabliert ist, bevor es überhaupt gegründet ist. Der hört Kind schon schreien und spielen, bevor die Kita steht. Das ist die Dimension. Der sieht Tomaten schon in der Farbe mit dem Geschmack auf der Zunge, bevor sie überhaupt gesät sind. Der sieht und schmeckt den Alpkäse, bevor der Alpkäse überhaupt mit der Milch dort erwärmt wird und dann in Zengelberg kann man das so gut schauen oder irgendwo in einer anderen Schaukäserei. Gell, Martin? Das schmeckt er schon. Das sind visionäre Typen. Und das ist dem Volk Gottes gegeben. Das zu sehen, was noch nicht ist, wie es wird werden, Hebräer Kapitel 11, 1, das ist Glauben. Eine vollkommene Überzeugung von Sachen, die noch nicht sichtbar sind. Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Und da sehen wir einen Hunger. Ein Hunger in dem visionären Elia. Ein Hunger nach dem, dass sich Gottes Gerechtigkeit erfüllt. Dass Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wille durchkommt. Wie Jesus. Die Jünger haben Jesus verlassen, sind da im Burger King und McDonald's in Samaria. Und Jesus ist weitergelaufen. Weitergelaufen an den Brunnen. An den Jakobsbrunnen und dient dieser Frau. Und er hat ich habe einen Hunger nach dem, dass sich Gottes Wille erfüllt. Und das hat Elia auch. Und das soll die Gemeinde auch haben, das sollst du auch haben. Nicht zufrieden sein mit der Versöhnung, jetzt ist riesig, locker, ruhig, chillig, alles ist angenehm, sondern, nein, es gibt noch mehr, ich möchte sehen, wie sich Gottes Reich offenbart. Und das ehrt Gott. Der Glaube ehrt Gott. Und der stillt Gott. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes. Denn ihr Hunger, ihr Durst wird gestillt. Das ist ein Glaubensausdruck, den wir hier sehen im Elia. Nach was hast du Hunger? Also der Tomaten, Rüebli, Radiesli Salat, der macht mich schon an. Ich habe daheim noch ein bisschen Grüne, das passt gut. Dann können wir noch ein bisschen Parmesan-Käse drauf tun. Super. Nach was hast du Hunger? Hans, was gibt es zum Mittag? Aha, eben. Glaubst du es aber schon, dass es kommt, oder? Halleluja. Nach was hast du Hunger? Nach was sehnt sich dein Innere? Nach Heilungswunder, nach dem Ausgüssen vom Heiligen Geist? Nachdem, dass du Schritte kannst du in deiner Berufung, dass du deine Berufung erkennst? Dass du Frieden hast in deiner Ehe? Ein neuer Start? Nach Veränderung in deinem Charakter, nach was haltest du Ausschau, nach was hast du Hunger? Nach dem, dass sich Gottes Willen erfüllt oder nach dem, dass du gerechtere Verhältnisse hast? Nach einem fairen Lohn, nach der gebührenden Achtung und Ehrung, nach dem gebührenden Respekt, den du denkst, du hättest verdient, nach was hungerst du? Das wäre noch eine interessante Frage, was machst du, wenn du eben den Hunger nicht gestillt bekommst? Das wäre aber ein anderes Thema. Okay. Ich lasse jetzt mal die Frage hier im Raum. Ich hoffe, du vergisst es nicht gerade, wenn ich da weiter predige. Das ist der Karmel, oberhalb von Haifa, an der Küste Israels, Vers 42. Währenddem Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmels hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien. Und jetzt gehen wir in einen neuen Schauplatz. Wir gehen auf einen neuen Marktplatz. Wir gehen auf einen neuen, stehen vor einem neuen Feister. Karmel. Wer geht von euch gerne shoppen? Nur eine Person, zwei, drei, vier, fünf. Das ist doch cool, wenn man so am Sonntagnachmittag zu Bern könnte durch die Gässli laufen. Es hat fast keine Leute und man kann in die Schaufenster hineinschauen. Und da haben wir so ein Schaufenster. Ein Schaufenster ist mega spannend. Karmel heisst das Schaufenster. Hebräisch heisst Kerem El. Kerem El, der Weinberg. Karmel heisst Weinberg. Weinberg. Er ist 23 Kilometer lang, 9 Kilometer breit und 546 Meter hoch. Also wir sind höher als der Karmel. Das ist schon mal beruhigend, oder? Israel ist auch ein flächer, das hat ja ein Wüstengebiet. Heute ist es ein Nationalpark mit einer reichen Vegetation. Also heute und früher war es ein Kultort vom Baal, von den Kananiter. Und jetzt sehen wir dort eine weitere Handlung vom Heiligen Geist durch den Elia. Das ist ein Kultort, wo der Baal, der Wettergott, verherrlicht wird. Es gibt in den schamanistischen, ahnischen Glaubensregionen so Regenstäbe, wo sie darum tanzen und auf den Boden klopfen, bis dann der Regengott antwortet. Das war so ein Kultort, wo sie den Sonnengott, den Regengott, den Fruchtbarkeitsgott angerufen haben. Und dort aufsteigt Elia. Er geht nicht auf Jerusalem, er geht nicht auf Jezreel. Er nimmt Gott den Ort und wandelt ihn und führt ihn zurück in die Bestimmung. Wir haben manchmal vielleicht ein bisschen Mühe, aus dem säkularistischen Denken her, dass wir ein christliches Land sind, das gar nicht mehr so christlich ist. Und manchmal haben wir so Orte in der Schweiz, die gar nicht christlich sind, dass dort Gott sich neu möchte offenbaren. Ein Altar soll dort gebaut werden. Orte sollen in Bestimmung Gottes hineinkommen. Der Abend gegessen von der Güte Gottes, von der Frucht Gottes, von der Annahme, vom Verständnis. Und der Elia ist für mich auf dem Berg Karmel wie ein Reben am Weinstock. Schade, dass du heute kein Trübli, sondern ein Traubensäumli mitgebracht hast, Gladys, dass wir miteinander alle einen Weinberg pflanzen. Stecklinge. Also hättest du Stecklinge mitbringen können. Dann könnten wir nachziehen. Dann hätten wir dann irgendwann den eigenen Emmentaler Wein. Gell, wir haben jetzt so einen importiert, einen Syrah-Wein. Ein süßer französischer Wein. Das ist so der Hauswein. Und dann haben wir noch einen von Coop, wie heißt er? Jürg. Und einen zweiten, so einen guten Wein. Und das soll ja auch etwas sein. Wir sollen als Gemeinde ein Weinberg sein. Darum gibt es ja die Vineyard Bern. Die Vineyard Schweiz, der Weinberg Schweiz. Vineyard Weinberg. Halleluja, wir sollen auch so einen Wein. Vineyard, nein, wir sind Bewegung Plus, ist egal. Aber als Gemeinde sollen wir ein Weinberg sein. Und verstehen, was uns jetzt die Geschichte hier möchte zeigen. Es war ja trocken, dürr. Es war noch kein Regen da. Und der Elia bringt das wieder fertig, dass jetzt der Berg, der Karmel, der Weinberg Frucht bringt. Um das geht es. Und das hat das ganze Volk hier beobachtet, wo der ja anschunkelt, da auf den Berg rauf, dass er auf die Knie gegangen ist. Und dass das Volk möchte da erinnern, für was sie berufen sind, nämlich auf das sie Frucht bringen. In allen guten Werken können bestehen, können Frucht bringen. Der Kurt hat mir gestern, wir haben gestern eine Sitzung gehabt, hat der Kurt mir erzählt, dass die Laura, wisst ihr alle, wer ungefähr die Laura ist, so begeistert war, dass sie hier so Annahme erlebt hat und Herzlichkeit. Sie ist ihr recht nachgegangen. Und dann hat sie etwas von dieser Frucht geschmeckt. Die Jugendarbeit, Kinderarbeit, Alpha Life, Ehekurs. Da schmecken Menschen von der Frucht. Von dem Weinberg Konolfingen. Ich konnte euch noch nicht ganz begeistern mit dem Weinberg. Es müsste ein bisschen wärmer sein. Toskana, bitte schön. Oder Provence, Bordeaux. Oder irgendwo Kalifornien. Oder in Santiago de Chile, Mendoza Wein. Gott schafft mit Bildern von Früchten. Und wenn ich Früchte sehe, dann schmecke ich sie oder dann möchte ich sie probieren. Ich hoffe auch, dass du heute Nachmittag anstoßen mit einem Glas Wein. Und sage Halleluja, danke für die Frucht. Und du schaust einfach, dass es bei zwei innen bleibt. Das ist ja süffig, oder? Und das ist eine prophetische Handlung. Er bringt das Volk zurück in die Bestimmung, was sie sollen sein, nämlich ein Weinberg. Und wenn du heute auf Israel gehst, dann siehst du in Israel Hunderte von Reben. Hunderte von Weinbergen. Auf dem guten Schotterstein dort wächst das herrlich. Und manchmal fühlen wir uns wie so ein Holz, so ein Rebholz. Dürr, schlapp, matt, schwach. Und das kannst du nicht gross brauchen, das Holz. Du kannst es verbrennen, du kannst es brauchen zum Dekorieren. Oder wenn es verbunden ist mit Christus, mit dem Herr, dann wird es Frucht bringen. Und das ist ein Bild für Johannes 15. Ich bin der gute Gärtner. Ich bin der Weinstock. Und ihr sind die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, so werdet ihr hingehen und Frucht bringen. Und die Frucht, die nicht gut ist, wird dich reinigen. Und was nicht Frucht bringt, wird dich wegnehmen. Auf dass ihr noch mehr Frucht bringt. Und wenn ihr in mir seid und in mir bleibt, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, so wird es euch werden. Und da sehen wir nachher dann die nächste Treppe für die nächste Gedanken. Das Gebet, das alles umschließt, wo man für alles beten kann. 6-mal sagt Jesus, bevor er dann stirbt am Kreuz, bittet mich um alles, was ihr wollt, so wird es euch werden. Bittet mich entsprechend meinem Willen, wenn ihr in meinem Wort seid und so weiter, um alles. Eine Allround-Versicherung Gottes. Und das ist ja so etwas Kostbares, dass uns ja Gott weiterführt. Und ich möchte euch heute lustig machen, dass ihr weitergeht. Weiter Ausschau halten nach Frucht. Nicht stehen bleiben, wo wir heute sind. Und das ist ja bei uns auch so. Wir sind ja auch nicht immer so einen schönen, die Bibel sagt, wir sind ein Tempel, ein Palast. Wir sind nicht immer so geschmückt gewesen. Jesus hat nicht immer in uns gewohnt. Vielleicht magst du dich noch erinnern, wo du geflucht hast, wo du das Pokerface aufgesetzt hast und gelogen hast. Oder wo du nicht so gelebt hast, wie man es als Christ erwartet. Und das ist ja auch das Bild, der Weinberg in uns. Jesus in uns ist wie ein Weinberg, wir sind wie ein Reben. Und die bringt Frucht. Also nicht nur als Gemeinde kommen wir zurück in die Bestimmung, sondern auch als Person führen kommen wir weiter. Letztes Jahr hatte ich ein Gespräch mit einem Evangelist von Thun. Und der hat mir gesagt, er sei ganz lange allein gewesen, aber er hat einfach ausgehalten. Er ist ja zu Thun, ist der auf der Straße, ist von Gemeinde für Christus, ehemals Brüderverein. Und er war auch ganz lange allein gewesen. Und er sagt, er war wie eine Trübe gewesen, und plötzlich sind andere Trübe dazugekommen und jetzt ist es so wie eine schöne Frucht. Und das gibt es ja manchmal bei uns auch. Frucht zieht Frucht an. Honig zieht Bienen an. Eine Kuhflatte fliegen. Ja, ein Weinberg zieht Gourmets an, Leute, die gerne Wein haben. Und das ist genau gleich beim Reich Gottes auch, das zieht Leute an, dass die wollen kommen, die wollen trinken, die wollen schmecken. Etwas von dem, was in uns gut ist. Oder nicht? Also, sind sie wieder dabei, ist gut. Okay, ja, hier noch das Bild. He? Und jetzt, betet um alles, was ihr wollt, so wird es euch geben. Betet mich um Wunder über Wunder. Das ist abgelaufen beim Elia, wo er dort aber auf dem Karmel ist, da links, das Rote Meer, das Mittelmeer. Und er gesagt hat, oh Herr, ich bete einmal für Regen, für dass der Regen kommt. Und dann schickt er seinen Mitarbeiter hin, dann kommt er zurück und sagt, ja, ich habe noch nichts gesehen. Elia ist wieder am Beten, nach ein paar Minuten innerlich wieder das Zeugnis vom Heiligen Geist, es kommt, geht er hin und er zurück ist nichts. Dann hört man meistens schon auf, als Christ betet. Zweimal, das ist nicht entsprechend dem Willen Gottes. Dann sagt er, nein, gang nochmal und wieder zurück. Und spätestens beim dritten Mal tun wir resignieren. Der Elia hat das nicht gemacht. Das vierte Mal. Dann wäre ihm schon am Boden zerstört. Das fünfte Mal. Zu Tode betrübt. Ein sechstes Mal. Haben wir kapituliert. Und der Elia. Ein siebtes Mal. Und dann sagt er, ey, ich sehe eine Wolke. So eine Wolke. So gross wie meine Faust. Halleluja. Jetzt ist da das Wunder. Der Elia hat Einfluss genommen über Wind, über Thermik, über die Elemente. Da war die Gabe der Wunderwirkung aktiv. Die ist am Leib Christi gegeben. Uns gegeben. Dir gegeben. Mir gegeben. In Jesus geschehen Wunder über Wunder. Das ist etwas, Frucht ist, wenn Frucht entsteht, ist immer ein Wunder. Die Sämli sind tot. Warum? Das muss man nicht, ich kann es nicht ganz erklären, warum die in der Erde aufgehen. Dass die zuerst sterben und dann gibt es auf Erweckungsleben. Oder? Ich kann es nicht anders erklären. Und genau gleich ist es hier, wo nach der Regen kommt. Ich habe letztens jemanden gehört, der gebetet hat für jemanden, dass eine Frau schwanger werden kann und jetzt ist sie schwanger. Das ist auch ein Wunder. Habt ihr auch so Wunder? Oder bin ich der Einzige, der begeistert ist über die Wunder? Glauben wir als Christen an Wunder? Ich glaube an Wunder. Ich bin nicht wundersüchtig, aber ich glaube an sie. Und wenn wir nicht mehr an Wunder denken, dann müssen wir uns fragen, ob wir nicht zu fest im Natürlichen hineinhängen. Kleine Anfänge, grosse Auswirkungen. Er hat gesagt, jetzt geht es aber schnell. Die Gebetsschulung ist durchstanden, die Lehre ist durchstanden, der Glauben ist aktiv. Und Elia hat auch da wieder etwas demonstriert, was prophetisch ist für uns als Gemeinde. Was richtungsweisend ist. Wenn wir jetzt hier an die Wand schauen, es gibt doch die Cumulus-Szene, da ganz viele kleine Wölkchen am Himmel. So die kleinen Quellwölkchen, nicht Schleierwolken oder Chemtrails oder so etwas. So ein Wölkchen. Für welches Wölkchen hast du Glauben? Kurt, hättest du sie anders müssen ausschneiden müssen? Hättest du ein Wölkchen machen als Rundumeli? Dass wir beten können für die Wölkchen. Dass sie kommen und dass es dann einen Regen gibt über das Emmental. Wir haben Vision und Vision ist nicht einfach gerade da. Visionäre Typen, die mir auch glauben, die müssen beten. Oder? Das braucht einen inneren Effort von Glauben. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die wir können auch von Glauben dafür Wunder haben. Aber es gibt kleine Anfänge. Kleine Anfänge mit grossen Auswirkungen. Im doppelten Sinn. Kleine Anfänge mit verheerenden Auswirkungen. Aber wir nennen es jetzt hier positiv. Mit guten Auswirkungen. Und da hat er eine kleine Wolke gesehen, eine Ansammlung von Wassertröpfchen. Der Bucheli vom Meteor könnte das wohl besser erklären, aber ich bleibe jetzt mal bei dem. Es sind einfach, ist ein Wunder geschehen. Thermisch kann man es erklären, wie man will, aber es ist ein Wunder geschehen. Und die Zahl 7 ist da für Vollkommenheit, für Göttliches. 3 für Gott, 4 für den Mensch, 3 und 4 vereinen sich. 7 Tage die Woche, 7 Dürrejahre, 7 Fettjahre. 7 armige Kräuchter, 7 Gemeinden, 2 Brötchen und 5 Fisch, 7. 7, 7, 7. An 7 Orten ist das Blut Jesu rausgekommen, 7 Aussprüche am Kreuz. Also da könnte man jetzt fast ein bisschen in die Mystik hineingehen. 7 als Zahl für, das ist die Vollendung des Gebets. Das ausharrend betet ohne Unterlass, bis es sieht. Auch wenn das zeitlich nicht sieht. Wir sehen das dann von der Ewigkeit zurück. Zoomen, ah, jetzt haben sie es. Für das habe ich schon lange geglaubt. Von dem leben wir ja, von diesen Gebeten von unseren Grosseltern. Die haben für uns gebetet. Werner Hofer hat für die Gemeinde gebetet und jetzt ist sie 47 Jahre alt. Das war ja letztes Jahr noch da gewesen. Hast du etwas, das du möchtest sehen, wie eine Wolke, so ein bisschen? So 2, 3, die nicken. Und bist auch bereit auszuharren im Gebet, bis du es siehst. Da hast du von Jesus dir eine Antwort gegeben. Wir bleiben dran bei dieser Situation. Gott beglaubigt einmal mehr den Elia, der Regen kommt. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Quizfrage. Wer ist schneller? Sehen Sie nicht, hä? Wer ist schneller? Das Ross oder der Usain Bolt? Das Ross. Wie schnell kann das Ross rennen, Maria? Also, im Galopp. Ein Galopp ist zwischen 21 bis 30 Stundenkilometer, beim Trab zwischen 12 bis 18 und normal 5 bis 8. Auf der Rennstrecke ist 72 Stundenkilometer möglich. 72. Durchschnittsgeschwindigkeit auf 160 km von einem Ross. Was denkt ihr? Das ist jetzt mein Vorteil, wenn ich googeln kann, oder? Das ist viel. Das wäre schön. Dann müssten wir kein Auto mehr haben. Halleluja. 17. Es ist zwischen 20 und 24. Also, von Karmel, vom Weinberg auf Jezreel 40 km. Da ist er im Bolt auf 100 Meter Endspeed 44 Stundenkilometer. Fast 45. Ich habe noch so Freude an seiner Muskulatur. Das ist voll so. Da fliegt man fast aus dem Bild raus. Der schwebt. 45 Stundenkilometer war der schnell. Gewesen. Und da ist der Elia. Er sagt jetzt, ab, spann deine Ross und deinen Wagen. Und jetzt kannst du den Berg drauf rösseln. Heu, Richtung Jezreel geht alles ein bisschen nicht sein. Es geht noch ein bisschen leichter für die Rösser. Und dann kommt die Kraft Gottes auf den Elia bis Jezreel. Es bietet den Elia, den Wagen und den Ross vorher. Ein Marathon in Rekordzeit. 43 Kilometer ist ein Marathon. Nehmen wir an, sie sind mit etwa 25 Stundenkilometer oder 30 unterwegs gewesen. Es gab etwa 1:30. Das wäre Weltrekord. Da fehlt einfach im Guinness-Buch der Rekord, der Elia. Was hat uns die Geschichte jetzt zu sagen? Es fängt mit Essen an, dann kommt der Berg, der Weinberg und die Wolken. Und jetzt sind wir da in einem Duell, in einem Laufduell. Also mich begeistert Gott. Der lässt sich voll auf ein Duell. Ich habe mich gefragt, ob Gott Fan ist von Formel 1. Oder von GP 500 oder GP 1-2, Valentin Rossi oder anders. Oder Skifahren. Das kommt mir hier entgegen. Gott, wo ich sage, hey, also auf das Game lasse ich mich. Ich frisiere mein Töffli. Ja, ich möchte immer noch ernst sein, aber das ist die Realität. Das ist unser Gott. Der hat nicht einen Kolbenklemmer auf die ersten 5 Meter und sagt, oh, zieh mich zurück. Sondern markiert gerade nochmal den Grossen. Ab, das bin ich. Und das ist mein Typ. Das ist mein Elia. Das heisst, wir werden am Schluss als Sieger dastehen in unserem Lauf, in der Welt. Aber wir haben manchmal das Gefühl, wir kommen überall zu spät. Das klingt nicht. Immer ein Schritt spät, wie im Fußball, immer ein Schritt spät. Wir werden eines als Sieger über die Linie gehen, Hans, Heidi, Gilgian. Halleluja. Unser Glaube wird siegen. Das ist unser Gott, der sagt, hey, Präsident, du wirst zwar geht, mein Prophet dient genau so, wie ich das will. Er führt das Volk in Bestimmung zurück. Er richtet es aus auf einen unaufhörlichen Glauben, zu sehen, was noch nicht ist, dass es wird. Und jetzt kommt der Regen. Und ich sage dir nochmal, ich bin stärker als du, ich bin schneller als du. Deine Ross und deine eigene Stärke, Ross stehen ja für eigene Stärke, für Kriegsmacht. Und ich bin stärker als du. Mein, unser Herr, ist ein Siegesheld. Heute haben wir so gesungen über den Sieg. Er ist unser Sieger. Halleluja. Und wir tun mit ihm Unerklärbares. Übernatürlich Grosses dürfen wir tun mit unserem Herr. Das war in Berlin, wo er den Weltrekord gemacht hat. Am 16. August. Vielleicht gibt es jetzt schon jemanden, der schneller ist. Auch das ist so ein Elia-Typ. Das war meine Predigt, meine Botschaft. Unser Glaube soll siegen am Schluss. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Und das ist der Sieg in dieser Welt, unser Glaube an Christus. Ich möchte gerne, dass wir das Lied abspielen von der CD. Ich möchte den Moment von der Stille. Ich habe sehr viel gesagt, verschiedene Gedanken. Und wir möchten heute Morgen Sachen festmachen. Ich möchte dir Mut machen, dass du vor Gott etwas festmachst.